HR Info. Kulturlust.
Mit Christoph Schäffer. Vor 30 Jahren, genau am 23. Januar 1986, starb Josef Beuys. Seit den 60er Jahren war Beuys einer der wichtigsten Künstler der Bundesrepublik. Und zugleich erregte er bei vielen Widerspruch, Ablehnung und sogar Wut. Objekte des Alltags erklärte Beuys zur Kunst. Er entwickelte eine Vorliebe für Materialien, die andere als eklig empfinden, und provozierte mit bizarren Happenings. In Hessen hat der Rheinländer Josef Beuys vor allem an zwei Orten große Spuren hinterlassen. In Kassel, wo er regelmäßig an der Documenta teilnahm, und in Darmstadt, wo bis heute einer der weltweit größten Werkkomplexe von Josef Beuys zu besichtigen ist. Der sogenannte Block Beuys im Hessischen Landesmuseum. Wie dort an diesem Wochenende der 30. Todestag von Josef Beuys begangen wird, dazu mehr in dieser Sendung. Außerdem prähistorische Felsbilder im Berliner Gropiusbau und der Büchercheck mit dem neuen Roman von Martin Walser. Rund 300 Objekte in 7 Räumen, das ist der Block Beuys im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. 1970 hat Beuys selbst die Werke dort installiert. Große Arbeiten aus Kupfer, Holz und Filz, Vitrinen mit verfremdeten Alltagsgegenständen, Zeichnungen und Aquarelle. Der Kunstsammler Karl Ströer hatte den zusammenhängenden Werkkomplex Ende der 60er Jahre gekauft und sich verpflichtet, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Als das Landesmuseum in den letzten Jahren von Grund auf saniert wurde, mussten auch die von Beuys selbst arrangierten Objekte vorübergehend ausgelagert werden. Eine äußerst heikle Angelegenheit, wie Natascha Pflaumbaum damals beobachtet hat.
Die Seite ist zu lang.
Drei Handwerker wuseln um ein offenes, mannshohes Schränkchen herum. Es soll in eine Vitrine, die für das Schränkchen maßgeschneidert wurde. Die Scheiben, Meter groß und schwer, 77 Kilo. Klaus Pohl, Beuys-Experte des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, beobachtet jeden Handgriff der drei Männer. Jeden. Pohl, der eigentlich die Ruhe weg hat, wirkt jetzt doch etwas nervös.
Naja, weil man natürlich Angst hat, oder wir Angst hatten, dass Dinge da drin umfallen, rausfallen und so weiter. Das war das Problem.
Es geht um ein zentrales Werk von Josef Beuys. Szene aus der Hirschjagd von 1961. Ein Holzschränkchen, vollgepackt mit Zeugs. An den Türen hängen alte Zeitungen. Alles dicht gestopft und sehr detailreich. Viel Zerbrechliches, Vergängliches darin. Schokolade, Glasröhrchen, Tafelkreide, Kirschkerne, eine kleine Cowboy-Figur mit grünen Beinen und. Das Werk ist ein wichtiges Werk im sogenannten Block Beuys, für den das Museum weltweit berühmt ist. 7 Räume voller Vitrinen mit meist vergänglichen Objekten, die Beuys selbst gestaltet hat. Das Museum wird saniert, alles musste raus, aber der Block Beuys blieb. Man kann ihn nicht abbauen, ohne das Kunstwerk zu zerstören, also musste man sich was überlegen.
Das war ja wirklich ein Novum. Jeder sagte vorher in der Diskussion, das könnt ihr doch gar nicht ausräumen, das geht doch überhaupt nicht, wie wollt ihr das denn machen? Und dann haben wir halt zusammen mit der Transportfirma so ein Modell entwickelt, wie man diesen Schrank sozusagen 2 mm oder 3 mm lüftet und dann untergeschoben, so ein Fahrhubgerät, und dann haben wir das Zentimeter für Zentimeter eben rausgefahren und es hat funktioniert.
Im Zuge der Museumssanierung musste auch der Block Beuys saniert werden. Der graue Teppich wurde erneuert, die berühmte teebraune Jute-Wandbespannung kam ab. Parasiten hatten ihr ein Ende gesetzt. Nun sind die Wände weiß. Sieht anders aus, aber gut. Das alles ging aber nur, weil man die Beuys-Vitrinen sachte verschob.
Nein, wir haben natürlich von jedem Fach hier exakte Fotos gemacht, sodass wir also auch kontrollieren konnten, im Nachhinein hat sich da was verändert oder nicht.
Heute steht alles wieder an Ort und Stelle im Block Beuys, auch die berühmte Szene aus der Hirschjagd. Bevor das Werk mit Spezialglas eingekastelt wird, überprüft die Restauratorin Gesine Betz allerdings noch einmal, ob tatsächlich alle 638 Teile in den Fächern so liegen wie vor der Sanierung.
Jetzt gucke ich gerade nur, bevor dann die Glasvitrine davor kommt, dass das irgendwie die Objekte, ob die so an dem Standpunkt sind wie vor der Ausräumung. Und hier war gerade an diesen roten Kreiden, war das gerade irgendwie, ist das scheinbar durch die Erschütterung etwas bewegt worden. Jetzt habe ich versucht, das wieder in Position zu rücken.
Millimeterweise richtet Gesine Betz ein rotes Stückchen Kreide aus. Und so verbringt sie Stunde um Stunde an dem Hirschjagdschränkchen. Und die drei Glaser machen erstmal Pause. Denn nichts ist wichtiger als die Beuys'sche Ordnung. Solange hier nicht alles an seinem richtigen Ort liegt, kommt auch kein Glas um das Werk.
Der Wiederaufbau des Block Boys vor 2 Jahren. Ein Beitrag von Natascha Pflaumbaum. Mittlerweile sind die Werke von Joseph Beuys im sanierten Landesmuseum Darmstadt wieder zu besichtigen. Die Sorgfalt der Museumsleute im Umgang mit den Beuys'schen Werken steht im krassen Gegensatz zur Reaktion mancher Besucher. Mit Skepsis oder gar Ablehnung begegnen sie dem erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys, der vielen unverständlich erscheint. Dabei war Beuys eigentlich überzeugt, dass jeder Mensch ein Künstler sei.
Allgemeine Kreativität ist die im Menschen existierende Möglichkeit der Schöpfung. Das heißt, aus seiner Fähigkeit heraus Einfluss zu nehmen auf den Gang der Dinge in der Welt. Und das ist sicherlich nicht eine Fähigkeit, die nur in dem sogenannten Künstler existiert. Ich sage sogenannten Künstler. Sondern ich habe es bezogen auf jeden Menschen als einem Wesen, das künstlerisch gestalten kann.
Joseph Beuys. 30 Jahre nach seinem Tod lädt das Landesmuseum Darmstadt an diesem Sonntag zu einem Tag der Vermittlung ein. Neben Führungen mit Experten gibt es auch Angebote für Kinder und Jugendliche. Ich habe darüber mit Lutz Fichtner gesprochen, dem Leiter des Bereichs Bildung und Vermittlung. Für das Gespräch haben wir uns im Block Beuys des Landesmuseums Darmstadt getroffen und ich habe Lutz Fichtner als erstes gebeten, diese Umgebung kurz zu beschreiben.
Ja, wir sind im Raum 2 des Block Beuys, der hier insgesamt 7 Räume umfasst. Und je weiter man ja vordringt in diesem Block, desto enger wird es. Und schon in diesem Raum 2 werden wir eben mit einigen Materialien auch konfrontiert, die so typisch sind für Joseph Beuys und womit das auch viele Menschen verbinden. Filz, Kupfer, Zeitungen. Bekannt ist auch der Filzanzug, der eben über all diesen Objekten oder diesen Materialien, die ich gerade genannt hatte, eben auch schwebt hier in diesem Raum 2.
Joseph Beuys selbst hat ja zu den Materialien, die er verwendet hat, zum Teil auch Erklärungen abgegeben, die mit seinem persönlichen Leben zu tun haben. Er hat immer davon berichtet, dass er im Zweiten Weltkrieg als Flieger abgeschossen wurde und nur mit Filz und Fett, also mit Wärme und mit Energiespendern überleben konnte. Ist diese persönliche Symbolik etwas, die das Werk prägt, die man hier erfahren kann?
Ja, das spielt absolut eine wichtige Rolle. Wobei wir ja mittlerweile wissen, dass vielleicht da auch eine eigene Mythos- und Legendenbildung von Beuys selber vorgenommen wurde. Ja, wir kennen die historischen Hintergründe, das ist tatsächlich auch so passiert, aber inwieweit er dann vielleicht auch Details dazu ersonnen hat, um eben auch seine künstlerischen Intentionen damit zu verbinden, das mag mal dahin gestellt bleiben. Aber das kann man hier im Block wirklich sehr, sehr gut erfahren, weil einfach diese Materialien eine sehr wichtige Rolle spielen und eigentlich in allen Räumen immer wieder anzutreffen sind.
Neben diesen großen Objekten aus Kupfer, aus Filz gibt es viele kleine Vitrinen, die zum Teil Alltagsgegenstände bis hin zu verderblichen Dingen wie Würsten oder Eierschalen präsentieren. Und das Interessante ist, wir sind ja hier im Hessischen Landesmuseum, was kein reines Kunstmuseum ist, sondern eines, was auch naturkundliche Sammlungen hat, sogar einen großen Schwerpunkt. Wenn man nun aus der naturkundlichen Abteilung kommt, ausgestopfte Tiere gesehen hat und kommt jetzt in den Block Beuys, wie wirken dann auf Besucher diese Vitrinen mit diesen verschiedensten Exponaten, die Beuys da selbst versammelt hat?
Also Beuys hat ja diese Verknüpfung sehr geschätzt hier im Hessischen Landesmuseum, dass es eben die naturgeschichtlichen Sammlungen gibt, hat sich da auch viele Anregungen herausgeholt und alleine die tierischen Fette, tierische Materialien, die auch in den Vitrinen zu finden sind, die geben ja unmittelbar dann auch Bezüge oder stellen auch Assoziationen her, die der Besucher da entdecken kann. Das ist natürlich teilweise skurril, auch oft sehr ambivalent und wird nicht immer so eins zu eins erschlossen, aber diese Verbindungen sind beabsichtigt und auch ganz bewusst von Beuys so vorgenommen.
Wenn jetzt Besucher hierher kommen, wie sind unmittelbare Reaktionen darauf?
Ja, die Reaktionen sind immer noch sehr unterschiedlich. Das hängt auch von den Zielgruppen ab, die wir durch den Block führen. Und die Erfahrung ist, je jünger der Besucher, desto unverstellter und unvoreingenommener der Blick auf den Block. Je älter und erfahrener die Besucher sind, desto kritischer werden sie. Und es kommen eben dann all die Fragen auf zum Kunstbegriff, auch zu den teilweise auch schon sehr abgedroschenen Statements. Jeder ist ein Künstler, das kann ja auch jeder angeblich. Natürlich wird man mit diesen Fragen konfrontiert, vor allem wenn man Erwachsene durch den Block führt, während Kinder zwischen 6 und 12 Jahren da ganz anders herangehen, weil sie das Einzelmaterial oder auch das Einzelobjekt erst einmal als gegeben nehmen und viel unvoreingenommener und vielleicht auch verspielter an dieser herangehen als der erwachsene Besucher, der eben erstmal hinterfragt und eben die Bedeutung herausfinden will oder das vermeintlich Künstlerische, was er glaubt, da herauslesen zu müssen. Und das muss man, glaube ich, erstmal durchbrechen, um einfach da ein Stück weiterzukommen.
Sie machen zum 30. Todestag von Joseph Beuys einen ganzen Tag der Vermittlung der Arbeit von Joseph Beuys, die hier zu sehen ist. Wie kann man diese Voreingenommenheiten, diese Kritik, diese Abwehr überwinden? Wie kann man ja auch sehr skeptisch eingestellten Erwachsenen das vermitteln, was hier zu sehen ist?
Also wir haben uns bewusst entschieden, an diesem 24.01., also einen Tag nach dem 30. Todestag von Joseph Beuys, eben auch die verschiedenen Zielgruppen oder Besucher anzusprechen, weil unser Slogan ist ja auch ein Museum für alle Besucher. Das können wir in der Tat sein, weil wir eben dieses große Spektrum haben als enzyklopädisches Museum. Und wir haben uns entschieden, wirklich auch diese unterschiedlichen Besuchergruppen anzusprechen. Also es gibt wirklich die reine Wissenschaftlerführung, wo der Kustos, der Moderne, eben seinen Blog, den er nun schon seit vielen Jahren auch kuratorisch und kustodisch betreut, vermittelt. Es gibt dann eine freie Wissenschaftlerin, die auch aus anderen Perspektiven den Blog wahrnimmt. Wir haben bewusst einen Jugendlichen als Kulturvermittler engagiert aus unserer Reihe, der eben dann wirklich die Jugendlichen anspricht, der da ganz anders herangeht, der vor allem den modernen Blick auf Beuys bringt und auch spielerisch das nutzt. Und wir haben eben die Vermittlung für die Kinder, die rätselhaften Räume, die es ja nach wie vor sind, die es eben diese Rätsel zu entschlüsseln gibt. Und das war der Grund zu sagen, wir bringen verschiedene Formate oder auch verschiedene Rundgänge und Führungen an, die eben ganz unterschiedliche Besucher auch nutzen können.
Wie ist das mit dem Jugendlichen, den Sie hier einsetzen? Hat der sozusagen auch das ganze kunsthistorische Wissen oder hat er möglicherweise auch noch den Vorteil der Jugend, dass er eher spielerischer rangeht und das auch den Besuchern erschließen kann, einen solchen Zugang?
Also er hat natürlich nicht das umfassende kunsthistorische Wissen, das ist auch gar nicht gefragt oder gar nicht unbedingt erstrebenswert. Das ist ein 16-jähriger Jugendlicher, der natürlich auf diese Rolle als Kulturvermittler vorbereitet wird. Das ist ja ein Format, das wir schon seit einem Jahr fest integriert haben und der sich eben auch für den Blog entschieden hat, ne? In der Wahl der Objekte und wie er sie auch vermittelt und erklärt oder auch welche Denkanstöße er gibt, da bleibt er ganz in der Perspektive eben des 16-Jährigen. Und das ist genau das, was das Publikum sehr schätzt, weil es einfach auch ein frischer Blick ist und vielleicht auch ein kritischer Blick, der nicht sofort auch abwertet, sondern der Spielräume gibt. Und das ist ein großer Vorteil, den dieses Format hat. Und auch Ältere, die eben an diesem Rundgang teilnehmen, sind dann oftmals viel aufgeschlossener, als wenn sie vor dem Wissenschaftler stehen, der natürlich dann so gefordert ist, nun zu erklären, was ist denn nun mit dem Block los und wie müssen wir den jetzt rezipieren.
Ja. Jetzt ist Joseph Beuys vor 30 Jahren gestorben. Das heißt, jemand wie der 16-Jährige lebt schon in einer ganz anderen Welt. Wie ist das mit der Aktualität des Werks? Es gibt es vielleicht Sachen, die man auch heute nicht mehr versteht oder anders versteht oder neu versteht?
Also ich denke, es wird nicht alles verstanden, auch von dieser Generation nicht. Aber aufgrund dieser medialisierten Generation ist man natürlich nicht mehr so geschockt oder so erschrocken über bestimmte Objekte, die ja auch im Blog zu finden sind, sondern man ist da vielleicht auch ein bisschen cooler, da ist das Wort durchaus treffend. Und man hat dann vielleicht auch neue Interpretationsansätze. Und das, was vielleicht ältere Generationen eher stört oder wo sie dann auch durchaus Ekel empfinden, das ist eine Emotion, die wir sehr häufig hören, auch von Besuchern.
Also bei Fett oder bei verschimmelter Wurst oder Eierschalen.
Genau, wo wirklich auch der Verwesungsprozess als natürlicher Prozess, der ja eben auch im Blog integriert ist, ist auch ein ganz wichtiges künstlerisches Element gewesen, von Anfang an, auch beabsichtigt, aber das löst natürlich durchaus Kontroversen aus, weil eben dort immer wieder auch das Künstlerische gesucht wird, wenn man eben eher einen konservativen oder konventionellen Kunstbegriff hier sucht, dann wird man natürlich nicht befriedigt, das ist ganz klar, da wird man am Block scheitern und da denke ich, ist die junge Generation auch aufgrund dessen, dass man natürlich heute viele Tabus gebrochen hat, längst nicht mehr so verhalten oder so introvertiert, sondern kann da offener sein und das sind die auch.
Sie haben vorhin schon mal das von Beuys häufig zitierte Motto, jeder Mensch sei ein Künstler, angesprochen, also auch sein Anspruch, Kreativität bei vielen Leuten zu fördern oder zu sagen, wir können unsere Umgebung gestalten und auch das ist Kunst. Ist das ein Gedanke, mit dem man hier rausgehen kann, mit dem man vielleicht auch seine eigene Umgebung anders wahrnimmt oder anders gestaltet?
Also wir erklären das so und versuchen das auch. Ob es dann sich trägt im Alltag, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn ich führe, versuche ich immer auch diesen Satz, jeder ist ein Künstler, eben wirklich in diese Richtung zu deuten, dass eben das Leben zu meistern oder die Meisterung der eigenen Existenz eben schon ein künstlerischer Prozess ist, der ja alles auslotet. Und genau diese Denkanstöße, die, glaube ich, bietet der Block mit all seinen Ambivalenzen, Kontroversen, aber auch mit seinen Höhepunkten und mit seinen Aha-Erlebnissen. Und das, denke ich, ist ja auch ein Teil dessen, was Leben ausmacht.
Kunst und Leben, wie die Arbeit von Josef Beuys verstanden werden kann, darüber habe ich mit Lutz Fichtner gesprochen. Er ist Leiter der Bildung und Vermittlung im Landesmuseum Darmstadt, wo einer der weltweit größten Werkkomplexe von Josef Beuys zu besichtigen ist. Aus Anlass des 30. Todestags von Josef Beuys gibt es dort an diesem Sonntag, dem 24. Januar, besondere Führungen, auch für Kinder und Jugendliche. Die Teilnahme kostet nichts, nur der Museumseintritt von 6 oder 4 Euro ist zu bezahlen. Pro Veranstaltung können 25 Besucher teilnehmen. Das alles im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt.
HR Info. Kulturlust.
Tausende, sogar Zehntausende Jahre alt ist die Kunst, um die es jetzt geht. Prähistorische Felsmalerei aus verschiedenen Ländern Afrikas. Der Berliner Ethnologe Leo Frobenius ließ sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Künstlerinnen abmalen. So kamen Gemälde ans Tageslicht, die die moderne Kunst in Europa und den USA stark beeinflussten, gerade bei ihrer Suche nach ursprünglichen Ausdrucksformen. Lange waren diese Felsbilder in Vergessenheit geraten, jetzt sind sie im Berliner Gropiusbau zu sehen. Maria Ossowski berichtet.
Abgemalte Felsbilder aus der Frühzeit der Menschheit, was kann daran schon großartig sein? Heute weitgehend unbekannte Malerinnen, die Monate in Höhlen hockten und uralte Ritzungen, Zeichnungen und Farbbilder vom Fels auf Papier banden, das soll Kunst sein? Wegen solcher Vorurteile haben die teils überdimensionalen Bilder ein halbes Jahrhundert auf Dachböden und in feuchten Kellern gelegen. Bilder, die in den 20er und 30er Jahren Millionen Besucher in europäischen Metropolen und in den USA begeistert hatten. In Auftrag gegeben hat sie ein Selfmade-Archäologe, Leo Frobenius, geboren in Berlin. Sein Großvater war hier Zoodirektor gewesen. Der Kurator Richard Kuba.
Er hat ab 1904 angefangen, große Expeditionen zu machen in Kongo, nach Westafrika später, um die vermeintlich sterbende, durch den Kolonialismus und den Weltmarkt sterbende afrikanische Kultur nochmal zu dokumentieren. Also es war für ihn auch ein Wert, diese Kultur zu dokumentieren. Und ab 1913 kamen dann die Felsbilder, die afrikanischen, dazu und hat die intensiv abmalen lassen.
Junge Damen, höhere Töchter, an Kunstakademien ausgebildet, reizte damals das Abenteuer. Wissenschaftlich dokumentieren sollten sie und möglichst in Originalgröße die Felsmalereien kopieren.
Zunächst war das ganz erstaunlich, dass in dieser Zeit es Künstlerinnen hauptsächlich waren, die diese doch sehr beschwerlichen Expeditionen mitgemacht haben. In den Savannen Simbabwes oder auch in der zentralen Sahara unter wirklich sehr widrigen Bedingungen, wo die Aquarellfarbe sofort austrocknet, bei Wind und Wetter, Wochen, monatelang vor diesen Bildern zu sitzen. Also es gibt wahrscheinlich keine Menschen, die so lange vor Felsbildern gesessen haben, wie diese Malerinnen. Und die aufgrund dessen auch ein sehr gutes Gefühl für diese Art von Bilder bekommen haben.
Entstanden sind dabei eigene Kunstwerke. Die Tradition der Felsmalerei hat die Maler der klassischen Moderne tief beeindruckt. Der Stuttgarter Willi Baumeister war fasziniert. Jackson Pollock reiste sogar selbst zu den Höhlen, um sich inspirieren zu lassen. Für Miro befand sich die Malerei seit dem Höhlenzeitalter im Niedergang. Und Giacometti urteilte, da und nur da sei Bewegung gelungen. Die über 100 Bilder und die Fotos der Expeditionen erinnern an eine zu Unrecht vergessene, besondere Kunstform. Heute hat die Farbfotografie die Aufgabe übernommen, Felsmalerei abzubilden, jedoch fehlt die künstlerische Dimension der Malerinnen. Sie zeigt sich besonders im größten Format im letzten Raum der Ausstellung. Ein riesiges Bild mit Hunderten von Tieren, Pflanzen, Menschen und Landschaften. Eine Art Wimmelbild, man kann Stunden davor stehen.
Maria Ossowski über die Ausstellung Kunst der Vorzeit, Felsbilder aus der Sammlung Frobenius, zu sehen bis zum 16. Mai im Gropiusbau in Berlin. Seit mehr als einem halben Jahrhundert gehört Martin Walser zu den wichtigsten Autoren der deutschen Literatur, ausgezeichnet mit allen bedeutenden Literaturpreisen des Landes. Walser hat aber auch immer wieder den Streit gesucht und provoziert.
Etwa als er das geplante Holocaust-Mahnmal in Berlin als Fußballfeld großen Albtraum kritisierte oder mit seinem Roman Tod eines Kritikers, den manche als antisemitisch gefärbte Attacke gegen Marcel Reich-Ranicki lasen. Der jüngste Roman des mittlerweile 88 Jahre alten Walser heißt Ein sterbender Mann und dürfte kaum für Widerspruch sorgen. Alf Menzer hat er sogar richtig Spaß gemacht.
HR Info. Der Büchercheck.
Der sterbende Mann in diesem Roman heißt Theo Schad. Er ist ein 72-jähriger Unternehmer, der von seinem besten Freund verraten und um einen Großteil seines Besitzes gebracht wurde. Und deshalb will dieser Theo Schad nun sterben. Wenn so ein Verrat Menschen möglich sei, so sagt er im Roman, dann wolle er kein Mensch mehr sein. Also tut Theo Schad das, was man heute offenbar tut, wenn man sterben will. Er geht ins Internet, in eines dieser digitalen Suizidforen und verwickelt sich dort in eine äußerst lebhafte Diskussion mit einer anderen Selbstmordkandidatin. Außerdem ist da auch noch diese Frau, der Theo Schad im Laden seiner Frau begegnet und deren Erscheinung ihn wie ein Blitzschlag trifft. Auch mit ihr beginnt er eine knisternde Brieffreundschaft und, Sie ahnen es schon, die Liebe kommt ins Spiel und drängt das Thema Sterben nach und nach in den Hintergrund. Ohne dass es ganz verschwinden würde. Am Schluss sind tatsächlich drei Menschen tot. Wer das ist, werde ich nicht verraten. Das muss man lesen und sich auf einige Überraschungen gefasst machen.
Wie es geschrieben ist.
Dieser Roman ist ziemlich virtuos konstruiert. Eigentlich ist es ein Briefroman und das gleich auf mehreren Ebenen. Es gibt die E-Mails in diesem Selbstmordchat, es gibt die Briefe an die angebetete Frau und von beiden berichtet Theo Schad wiederum in Briefen, die er an einen Schriftsteller schreibt. An einen Schriftsteller, der durchaus Martin Walser selbst sein könnte. Das scheint eine etwas verwickelte Struktur zu sein, funktioniert aber wunderbar in diesem Roman. Und das vor allem, weil Walser dadurch das Schreiben selbst in Szene setzt. Er macht erfahrbar, wie viel Lust und Kraft im Schreiben steckt. Und er zeigt, wie lebendig ein Erzähler sein kann, selbst dann, wenn er über die Demütigungen des eigenen Alters schreibt, wie in dieser Passage.
Es ist deutlich genug, dass jeder Jüngere einen 65- oder 70-Jährigen für sehr alt hält. Man spürt, dass in jedem Satz an eine Abgeklärtheit und Sterbebereitschaft appelliert wird, die man nicht hat. Man ist alt. Das stimmt. Aber man hat keine anderen Wünsche oder Absichten als jemand, der 20 Jahre jünger ist. Der Unterschied? Man muss jetzt so tun, als hätte man ganz andere Wünsche und ganz andere Absichten als ein 45-Jähriger. Das Altsein ist eine Heuchelei vor Jüngeren.
Es geht in diesem Roman eben nicht nur ums Sterben und um die Liebe, sondern mindestens so sehr um das Erzählen. Um ein Erzählen, das den Tod aufschiebt, um ein Erzählen, das stärker zu sein scheint als der Tod. Solange man erzählt, hat man eben noch nicht aufgehört zu existieren. Ich schreibe, also bin ich. So könnte das trotzige Credo dieses Romans lauten.
Wie es gefällt.
Mir hat die Lektüre einen Riesenspaß gemacht. Ja, tatsächlich Spaß, weil Martin Walser überhaupt nicht weinerlich mit dem Thema Tod und Sterben umgeht. Weil er seiner eigenen Lust am Erzählen freien Lauf lässt. Auch der Lust am Spötteln, an der Ironie, an der Satire. Es gibt die tolle Szene einer Literaturpreisverleihung mit all dem peinlichen Kitsch, mit all den hohlen Phrasen, die es bei solchen Veranstaltungen geben kann. Und es gibt die typischen Walser Wortschöpfungen, wenn er etwa Literatur als Illusionsbewirtschaftung bezeichnet oder vom Trostlosigkeitsglanz eines Briefes schreibt. Das ist Martin Walser in Hochform. Das ist ein Schriftsteller, der offenbar mehr Freude an der Sprache als Ehrfurcht vor dem Tod hat. Und das zu lesen, das macht tatsächlich großen Spaß.
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Ein sterbender Mann von Martin Walser ist bei Rowohlt erschienen und kostet 19,95 Euro. Der Büchercheck von Alf Menzer. Und das war die Kulturlust in HR Info. Den Podcast zum Nachhören und Abonnieren finden Sie im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.